Heute geht es um die Glaubensbekenntnisse. Das ist eine Sache, die die meisten vergessen. Aber eigentlich sind sie grundsätzlich ganz wichtig. Das Christentum wird ja auch als das große Bekenntnis bezeichnet. Also man bekennt sich im Glauben zu Jesus natürlich. Und das ist immer die Grundlage. Und wir wollen ja erhörliches Beten lernen. Wir haben ja gehört, dass man beten lernen muss, dass man nicht einfach so plappert, wie man es vielleicht falsch gelernt hat von früher her, von religiösen Seiten. Wir wollen ja beten, sodass auch dann Erhörungen kommen, das, was dabei rauskommt. Und nochmal zurück zu dem Thema Gebet. Wir haben gesagt, wir müssen unser Gebet auf eine Grundlage, auf eine Verheißung stellen, um bei Gott, ich sage mal, erfolgreich sein zu wollen oder zu können. Nicht einfach ins Blaue hinein beten, probieren wir mal, schauen wir mal, sehen wir schon. Das ist der falsche Weg. Und wir wissen auch durch die Bibel und durch die Lehren, dass durch das Blut, das Jesus in den Himmel dann gebracht hat, sein Blut, dass damit ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen geschehen ist. Deshalb sollen wir unser Beten auch auf Verheißungen stellen, die mit Gebet zusammenhängen. Und wenn du da sowas suchst oder Hilfestellung brauchst, dann gehst du auf unsere Homepage. Da haben wir einige Gebetsschriftstellen oder eigentlich fast alle Gebetsschriftstellen zusammengestellt, neutestamentlich. Und die kannst du dir als Grundlagen nehmen, dass dein Glaube auf Verheißungen basiert, dass dein Glaube dadurch auch gestärkt wird und hochgehoben wird. Weil ohne die Grundlage der Verheißung und ohne den entsprechenden Glauben geschieht halt einfach so gut wie nichts. Also muss man da ein bisschen dran arbeiten, dran feilen, das immer wieder hören, aufnehmen, glauben, danach handeln. Das heißt, das Wort mit dem Glauben im Herzen verbinden, dann ist der Schlüssel passend, um die Kraft des Himmelreiches freizusetzen, die notwendig ist für deine Gebetserhörungen. Der Herr steht zu seinem Wort und er hat das, was er gesagt hat, auch so gemeint. Das muss man wissen, wenn da eine Verheißung in der Bibel zu finden ist, die zu deiner Situation passt, dann hat der Herr das auch so gemeint. Und nicht gesagt, ich sag dir jetzt was, aber ich meine es eigentlich nicht so. So sind Menschen. Menschen können dir was sagen und eigentlich ganz was anderes meinen. Solche Menschen gibt es genug. Das ist halt dann einfach auch nicht passend. Aber ja, der Herr ist einfach wahrhaftig und er ist gut und er liebt uns und er ist treu. Und er ist treu zu uns, er ist treu zu seinen Worten und darauf können wir uns auch verlassen. Und wenn du das weißt und annimmst und akzeptierst, dann wird dein Gebetsleben ein bisschen intensiver. Und ich habe die Stelle aus Jakobus 5, dem Vers 16, wo der Jakobus schreibt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und es ist schon mal ein ganz toller Vers, eine Verheißung, die du nehmen kannst. Wenn du weißt, dass du ein Gerechter bist, dann hat dein Gebet Wirkung. Und zwar eine große, weil er sagt viel, eine große Wirkung hat dein Gebet. Und es gibt von diesem Vers auch noch eine erweiterte Übersetzung. Da steht dann dabei, dieses Gebet, wenn es ernstlich gemeint ist. Also wenn dein Gebet ernsthaft ist, nicht bloß so einfach, ja, habe ich auch gebetet, so zwischen Tür und Angel, aber man steht nicht dahinter. Dieses Gebet ist in seiner Wirkung nicht gerade so optimal. Also viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, wenn er es ernst meint, wenn er mit seinem Herzen auch da dahinter steht. Und heute geht es aber um die Gebetsform, die man nicht so sehr als Gebetsform oder als Gebet vielleicht betitelt. Es ist das Glaubensbekenntnis, Dinge zu bekennen, die Gott gesagt hat, die in der Bibel stehen, die Verheißungen, dass man sich dazu bekennt und dass man diese Schriftstellen auch auf sich bezieht und dann auch ganz normal bekennt im Glauben. Da habe ich einen Vers, Hebräer 13, 15, der das ein bisschen bekräftigt. In dem Fall geht es zwar um Lobpreis, aber Lobpreis ist ja auch ein Bekenntnis, bloß dass der Text in Form von Liedern gesprochen, gesungen wird. Und hier heißt es, lasst uns nun Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist, Doppelpunkt, Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Frucht der Lippen, das ist das, was aus deinem Mund kommt. Das sind die Worte, die seinen Namen bekennen. Also sehen wir, das macht Sinn. Das hat dir auch schon das ewige Leben gebracht. Wenn du so gehandelt hast, wie Paulus an die Römer in Kapitel 10, Vers 9 geschrieben hat, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also sehen wir auch hier, dein Bekenntnis hat dir das zu eigen gemacht, hat dir das gebracht, was Jesus schon 2000 Jahre für dich bereitet hat. Also dieses Wort, das stand schon 2000 Jahre in der Bibel, hatte aber für dich überhaupt keine Auswirkung. Erst als du das gehört hast, geglaubt hast und dann auch bekannt hast, hat es dir Wiedergeburt und ewiges Leben gebracht. Also die Worte waren vorher genauso da, aber es waren unwirksam. Das sehen wir, wenn Worte gehört werden, geglaubt werden und dann gesprochen im Glauben werden, wenn die eine Aktivität dazu bekommen, der Glaube muss nämlich sich irgendwo ausdrücken, der muss gesehen, der muss gehört werden, dann bringt es ein Ergebnis, also sprich, es bringt eine Frucht. In diesem Fall war es deine Errettung, deine Erlösung, dein ewiges Leben. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt noch so viele andere Verheißungen, die auch in der Bibel stehen und die schon 2000 Jahre da drin stehen und erst dann für dich Ergebnisse bringen, wenn du anfängst, sie zu kennen, auf dich zu beziehen durch den Glauben und dann auch auszusprechen. Also nicht meinen, ja, es steht ja drin, wird der Herr dann schon machen. Die meisten Christen machen es so und schieben da den schwarzen Peter auf den Herrn. Und wenn er nichts tut, kann man auch nichts machen. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Weil im Himmel heißt es, ist jede geistliche Segnung für uns schon vorbereitet. Aber durch unseren Glauben und das Bekenntnis dazu machen wir uns diese Verheißungen zu eigen und können dann auch erwarten, dass sie in unserem Leben aktiv werden und dass sie einfach in Existenz kommen. Wenn du deinem Glauben nämlich keinen Ausdruck verleihst, wenn du zwar innerlich zustimmst und sagst, ja, ja, ist alles toll, ist alles gut, aber du bringst es nicht, ich sage es nicht zu Papier, sondern zu Ton, dann ist der Glaube ohne ein Werk und der ist tot, sagt Jakobus. Der ist einfach nichts. Ja, ich habe es einmal so verglichen, wenn du etwas einkaufst und hast das Geld in der Börse, aber du nimmst es nicht raus zu bezahlen, dann kriegst du die Ware nicht. Das ist ganz einfach. Und so ist auch das, ist alles im Angebot bei Gott. Und du kannst es kaufen mit oder im Glauben nehmen, aber du bekennst dich nicht dazu, dann bleibt es, wo es ist, es kommt nicht in deine Tasche. Jakobus 2,17 ist der Beweis hier, da sagt er, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also das Bekenntnis gibt deinem Glauben einen Ausdruck. Es macht deinen Glauben aktiv, es macht ihn lebendig. Du aktivierst ihn einfach und das wiederum macht den Geist für dich aktiv und Gottes Engel gehen aus, je nachdem, was notwendig ist, weil dein Glaube plötzlich ein Werk hatte. Andersrum, wenn du zwar laut sprichst, aber das eigentlich nicht glaubst, ist der gleiche Fehler. Also beide Dinge muss da sein, Glaube und Ausdruck. Und wenn du das bekennst, was die Bibel sagt, was die Verheißung sagt, was Gott für deine Situation sagt, dann ist es eigentlich so dasselbe Sagen wie Gott. Und das ist gut, weil was Gott gesagt hat, ist nie verkehrt. Also du sagst dasselbe wie Gott für deine Situation. Du sprichst nicht aus, wie schlimm das aussieht und was der Teufel getan hat, weil dann stimmst du ja mit dem überein, sondern du sprichst aus, was Gott gesagt hat und stimmst mit Gott überein. Da hast du auch ein Gebet der Übereinstimmung, können wir fast sagen. Und es ist ganz toll und wichtig und gut für dich, wenn du mit dem übereinstimmst, was Gott sagt. Das aktiviert die geistliche Welt. Wie kann man es erklären? Es macht die Tür auf, es macht die Fenster auf aus der geistlichen, himmlischen Welt, dass es in deine natürliche Welt überströmen kann. Du kannst bekennen, was die Verheißung sagt, was Gott gesagt hat oder was Jesus zu dir sagt. Ich mache hinterher eher Beispiel, da könnt ihr mal ein bisschen hören, wie das ungefähr gemacht wird. Das heißt aber nicht, jetzt musst du das alles auswendig lernen, sondern es ist einfach bloß ein Beispiel und jeder soll sich dann selber Gebete oder Bekenntnisse formen, weil dann stehst du auch viel besser dahinter, wenn du das selber zusammenstellst. Und du sollst auch bekennen, dass du das, was du im Gebet erbeten hast, bereits empfangen hast, auch wenn du das im Natürlichen noch nicht siehst. Weil zuerst kommt ja das Empfangen im geistlichen Bereich Und wenn du dann glaubst, dass es im Geistlichen für dich bereits parat ist, dass Gott es im Geist schon getan hat, kannst du im Glauben bekennen, dass es schon getan hat, und dann wird es nach und nach in dein Leben überfließen, weil Jesus ganz deutlich gesagt hat, wenn du glaubst, dass du empfangen hast, so wird es dir auch werden. Aber erst eben glauben, dass du es im Geist hast, und dann das Glaubensbekenntnis hinzufügen, damit es auch aktiviert ist und in deinem Leben sichtbar wird. Und nicht nach 3 Minuten wieder aufgeben, weil manchmal ist der Weg zwischen Himmel und Erde mit Widerständen gepflastert. Und wenn du aufgibst, dann stockt der ganze Fluss. Wenn du aber dran bleibst, werden die Widerstände nach und nach beseitigt und der Fluss kommt in Gang. Okay, das heißt praktisch, wenn du dieses Wort der Verheißung aussprichst, dann benutzt du, die Bibel nennt es das Schwert des Geistes. Wie Epheser 6, 17 sagt, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und vielleicht ist es jedem bekannt, dass wir als Christen schon ein Stück weit in einem geistlichen Kampffeld stecken. Die finsteren Mächte, die schwirren auch noch rum. Die haben nichts Gutes im Sinn. Die wollen uns belügen, betrügen und berauben und morden und zu Fall bringen, in ein religiöses Fahrwasser bringen, egal was es ist. Sie haben nichts Gutes im Sinn. Und deshalb ist für uns die Bibel, das Wort Gottes, ganz wichtig als Richtschnur, um auf der Spur zu bleiben. Und vor allem ist es wichtig, dieses Wort Gottes auch in der Situation auszusprechen, weil dann benutzt du nämlich dieses Schwert des Geistes. Ja, das Wort Gottes, du nimmst es nicht in die Hand wie ein natürliches Schwert, du nimmst es praktisch in den Mund. Und aus dem Mund heraus wird gekämpft. Du benutzt es sozusagen wie ein so Kämpfer sein Schwert. Und diese Worte Gottes, die du aussprichst, sind praktisch wie Schwerthiebe gegen diese Mächte der Finsternis, die auch ihre Schwerter, ihre Lügenworte gegen dich schicken. Ja, vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo es in deinem Kopf drunter und drüber geht, von verschiedensten komischen Gedanken und Problemen und Sorgen und alles Mögliche. Dann weißt du, aha, irgend so ein dämonischer Kämpfer schlägt sein Schwert gegen mich. Jeder Schwertschlag ist eine Lüge weiter, eine Lüge mehr. Und wenn du dann nichts zu entgegensetzen hast, wie die Bibel da im Epheser die Waffenrüstung uns erklärt, zum Beispiel eben das Schwert des Geistes oder auch den Schild des Glaubens, dass du im Glauben stehst und sagst, nein, es steht aber so und so geschrieben, ich bin nicht der elende Sünder, ich bin ein geheiligter Gerechter. Das ist dann die Wahrheit gegen die Lüge. Und wer zuletzt den letzten Hieb setzt, der hat ja gewonnen. Und deine Worte, vom Geist inspiriert aus der Bibel, sind Schwerthiebe in der geistlichen Welt. Ich habe da auch noch wieder den Beweis, weil ich möchte immer gern einen Beweis aus der Bibel, dass ich nicht euch irgendwas erzähle, was ich meine, sondern was biblisch fundiert ist. Und da gibt es 2 Stellen in der Offenbarung, wo auch Jesus beschrieben wird, wie ein Schwert aus seinem Mund kommt. Also die Worte sind wie ein Schwert und die Bibel ist ja sehr bildersprachig, deshalb wird es so beschrieben. Also Offenbarung 1,16 sagt uns, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und Offenbarung 2,16, und ich werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Also sehen wir, diese Bildersprache drückt es aus und das Schwert seines Mundes sind die Worte, die aus dem Munde von Jesus kommen. Und genauso sollen auch aus unserem Mund solche Worte Gottes kommen, inspiriert vom Heiligen Geist. Hebräer 4,12 noch dazu, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes hat Wirkung in der geistlichen Welt und wenn es in der geistlichen Welt was bewirkt hat, wird es auch in der natürlichen Welt folgen. Also Gottes Wort ist nicht ein Buch voller Buchstaben, sondern es ist eine geistliche Sache. Es ist Geist und Leben, sagt die Schrift auch, und es ist lebendig und es wirkt. Das müssen wir wissen und dann müsstest du eigentlich dadurch jetzt schon motiviert und inspiriert sein, Gottes Wort wieder in deinen Mund zu nehmen. Der Teufel möchte uns alle gern mundtot machen. Er möchte gerne, dass wir den Mund halten. Wir sollen nicht den anderen von Jesus erzählen, weil es könnte, der könnte vielleicht irgendwie vom Kopf gestoßen sein oder eine blöde Antwort geben oder egal, was der Teufel uns für für Ideen in den Kopf schießt, warum wir es nicht tun. Und genauso will er auch, dass wir nicht unsere Verheißungen in den Mund nehmen und darauf bestehen und sie benutzen wie ein Schwert, das aus dem Mund kommt, weil er weiß ganz genau, wenn wir Gottes Wort reden, mit Gott übereingestimmt haben, dann muss er zurückweichen. Und das tut er ja nicht gern. Darum ist es sein Bestreben, dass die Christen das Maul halten, hätte ich mal gesagt. Aber ich sage jetzt eins, ein Christ, der den Mund nicht aufbringt, der wird früher oder später irgendwo scheitern. Und das müsst ihr euch hinter die Ohren schreiben, überwinden, Mund aufmachen, Gottes Wort sprechen. Da musst du dich einfach auch trauen, wenn du das zuerst einmal alleine machst, weil du dich vielleicht genierst, ist ja ganz okay. Aber du darfst ruhig dazulernen und dann auch einmal in der Gemeinschaft klipp und klare Worte bringen. Und wir können auch zu finsteren Mächten, die uns attackieren, ganz klar und deutlich sagen, was geschrieben steht. So hat es auch Jesus gemacht, als ihn der Teufel versuchte. Er hat immer gesagt, was die Verheißung ist und was geschrieben steht, wenn der Teufel mit seinen Lügen ihn verführen wollte. Und genau das ist das, was wir von ihm lernen können. Und auch in die andere Richtung gesehen, wir dürfen auch immer wieder zum Herrn gehen und zu unserem Papa im Himmel gehen und sagen, es steht in der Schrift geschrieben, das hast du mir verheißen, ich glaube es und ich erwarte, dass es das Verheißung in meinem Leben auch so erfüllt. Also im Glauben kommen, aber nicht in der anklagenden Form. Ja, so steht es geschrieben, aber du hast es nicht getan. Das ist der falsche Glaube. Das ist eigentlich das Kontraproduktive, weil da trieft der Unglaube durch. Der Glaube sagt, ja, Herr, du hast es getan, super, im Himmel ist alles für mich bereitet und du sorgst auch dafür, dass es in meine natürliche Welt rüberströmt. Von oben herab, sagt der Jakobus immer, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, von oben herab auf jeden Fall. Von da kommt's, von einer höheren geistlichen Ebene, sprich vom Himmel herab. Aber du stellst mit deinem Glauben und Glaubensbekenntnissen die Verbindung her. Das ist sozusagen der Rutschbahn, wo es runterrutscht. Vielleicht kannst du dir das so vorstellen. Okay, wir, die Glaubenden, wir sind die Bindeglieder zwischen Himmel und Erde. Wenn wir nicht beten, wenn wir, die wir Zugang haben zum Thron der Gnade, wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Die nicht wiedergeborenen Religiösen, die können es nicht, weil die einfach durch die Nichtwiedergeburt den Zugang nicht haben. Die Ungläubigen sowieso nicht. Also wir sind es, die hintreten dürfen in den Himmel vor den Thron Gottes, um aus dem Geist zu empfangen. Und in unserem Geist ist die Tür, ist die Verbindungsstelle. Das ist auch etwas, das du immer wieder dich erinnern musst und wissen musst. Die Tür zum Geistlichen ist dein wiedergeborener Geist. Und aus dem Geist heraus hast du Zugang. Deshalb ist auch das Sprachengebet immer so wichtig. Weil du aktivierst du deinen Geist so richtig und das Sprachengebet ist genau das Richtige, das im Gottesgehörgang landet. Du kannst nichts falsch machen. Und wenn wir das jetzt einmal den Level da ein bisschen erhöhen, Gottes Wort ist nämlich sogar schöpferisch. Wenn Gott etwas sagt, das geschehen soll, dann gibt es kein geht nicht, kann ich nicht, ist unmöglich. Gottes Wort ist schöpferisch. Und so hat sogar Abraham hat so geglaubt und sagt Paulus im Römer 4,17, vor dem Gott, den er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also wenn Gott spricht, es sei, dann ist es so. Bei der Schöpfung können wir es ganz deutlich feststellen, er hat gesprochen und es kam in Existenz. So groß und so mächtig ist unser Gott. Und Jesus, der als Mensch auf der Welt war, nicht als Gott, obwohl er Gottes Sohn war, aber er hat es abgelegt und ist Mensch geworden, hat es als Mensch auch so gemacht. Er hat zum Beispiel aus ein paar Krügen voll Wasser den besten Wein gemacht. Er hat nicht Weintrauben geholt und hat da ein bisschen was dazu getan. Nein, er hat gesprochen. Und aus dem Wasser wurde in einem Moment der beste Wein. So ist Gott und so ist Gottes Wort schöpferisch und es führt aus, wozu es gesandt wurde. Jesus sprach zum Sturm und zu den Wellen, sei still und schlagartig hat sich das gelegt. Und die meisten denken, ja, ist ja Jesus gewesen, ist ja klar. Aber Jesus hat es deshalb so gemacht, damit wir, die Glaubenden, das dann lernen, nachmachen und auch praktizieren. Sagte er nicht zu seinen Jüngern, als sie geschrien haben, Herr, wir kommen um. Jetzt hat er gesagt, wo ist euer Glaube? Die meisten verhalten sich so wie die Jünger, Herr, wir kommen um, es wird immer schlimmer, es ist eine Katastrophe. Anstatt dass sie daran denken, dass Gottes Wort lebendig und wirksam ist und dass sie Gottes Wort in ihren Mund nehmen und zur Situation, die sie vor Augen haben, die sie bedrängt, zu sprechen. Das ist das, was Jesus uns als Christen lernen will. Das soll man lernen und das soll man dann auch praktizieren. Das ist eine Lernphase und das funktioniert nicht gleich 0815. So oder, habe es probiert, hat nicht funktioniert, das stimmt alles nicht. Es ist eine Trainingssache. Es ist wie bei einem Sportler, der trainiert auch lang, bis er dann seinen Weltrekord oder seine Olympiamedaille einheimsen kann. Und so sollen auch wir lernen und üben und trainieren und vielleicht auch Rückschläge einstecken, aber immer wieder aufstehen, Krönchen errichten und wieder neu ansetzen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist einfach die Wahrheit. Solche Glaubensbekenntnisse sind auch unsere Lobpreislieder. Also mir ist im Lobpreis immer sehr wichtig, dass die Texte gut biblisch abgedeckt sind. Dass wir nicht irgendeinen Käse singen, sondern dass das biblische Texte sind, Bekenntnisse mit eingepackt sind, die wir da sozusagen in einer Melodie zusammen einfach singen, weil mit einer Melodie tut man sich viel leichter, etwas gemeinsam wiederzugeben oder man kann sich auch besser einprägen. Es ist ganz einfach und wichtig, da geht es auch nicht um den Top-Sound, sondern der Sound muss aus dem Herzen kommen, der Sound muss Gott gefallen. Das ist das A und O im Lobpreis oder in den Glaubensbekenntnissen. Weil wenn wir bloß Lieder singen oder vielleicht irgendwo manche einen großen Chor einladen, weil der so schöne Lieder singen kann und auch wenn er so schöne religiöse Lieder singen kann, dann heißt es noch lange nicht, dass der Sound im Himmel gut ankommt. Der Sound des Glaubens und der Wahrheit, der kommt hundertprozentig an. Eine weitere Form von Glaubensbekenntnissen ist, wenn man Gott für die Verheißungen dankt. Das ist auch eine Form, ist gar nicht schlecht dazu, weil es den Glauben noch mehr ein Stück weiter hochhebt, weil du durch Danken eigentlich aussagst, ich glaube das. Ich glaube das und kannst Danke sagen für das, was du den Herrn gebeten hast, dass er für dich tun soll oder was er dir geben soll. Und du kannst schon danken, auch wenn du es nicht im Natürlichen siehst oder in den Händen hältst. Und dann bleib im Glaubensbekenntnis und im Danken dran. Und wie gesagt, du schwingst dein geistliches Schwert gegen die Widersacher und Widerstände. Du setzt deinen Glauben frei, du machst das Fenster zum Himmel auf, du stellst die Rutsche auf oder die Leiter. Kennt ihr die Story von der Jakobsleiter, von der Himmelsleiter? Das ist ein geistliches Bild. Tatsächlich ist es so, dass auf solchen geistlichen Bahnen, Straßenleitern oder Rutschbahnen, wie man es auch nennen will, die Engel auf- und niedersteigen. Und die Engel, sagt die Schrift, sind dienstbare Geister, die sind für uns gesandt. Aber der Glaube macht das Fenster auf. Der Glaube bewegt die Engel, der Glaube bewegt Gottes Hand. Der Glaube, der ausgesprochen wird, schlägt den Feind in die Flucht, macht seine Werke zunichte. Deshalb sind solche Bekenntnisse einfach unwahrscheinlich wichtig. Okay, und wenn du anfängst, vielleicht ganz neu, vielleicht habe ich dich inspiriert, dann ist es erst einmal gut, dass du anfängst mit der Gemeinschaft, mit deinem himmlischen Papa und mit Jesus, dass deine Worte nicht bloß leere Worthülsen sind. Das muss grundsätzlich passen, dass du mit ihm in Beziehung, in Gemeinschaft bist. So fängt jedes Gebet einfach an, zu ihm zu kommen. Und dass du dich berufst auf diesen Erlösungsplan, auf das, was er am Kreuz für dich getan hat. Das ist einmal die Basis, die Erlösung durch Jesus, durch den Glauben. Dann hast du die Freimütigkeit, zum Thron der Gnade zu kommen, was einfach wichtig ist, damit du nicht jetzt irgendwo in deinem Kämmerlein bist und deine Worte nicht dorthin durchdringen, wo sie hingehören, in Gottes Gehörgang, in Gottes Herz. Wenn du aber das vom Geist heraus durch Glauben praktizierst, wirst du Gottes Herz erreichen, weil der Glaube berührt sein Herz. Deine Stellung, deine Position in Christus, in der Gerechtigkeit, ist eben die Basis dafür, dass Gott deine Gebete einfach so hört und dich so sieht, wie es die Wahrheit ist. Ich habe da schon oft gelehrt drüber, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn nicht, hört euch wieder mal was an zu dem Thema, weil wenn du dich als Sünder siehst und in Verdammnis steckst, dann fehlt diese Freimütigkeit und dann kommst du einfach nicht durch. Und hinterher bist du wahrscheinlich auch noch frustriert. Und wir wollen ja nicht frustrierte Christen, sondern wir wollen fröhliche Christen, solche, die im Glauben erfolgreich sind, solche Christen, die erzählen können, wie der Herr ihre Gebete hört und erhört. Weil das gibt ein lebendiges Zeugnis und nicht bloß irgendwelche religiösen Sprüche. Setz deine Gebete auf Verheißungen. Es ist natürlich wichtig, dass du Verheißungen kennst. Es ist nicht ganz so einfach. Ich weiß, man muss sich Zeit nehmen dafür. Aber manche Leute nehmen sich für jeden möglichen Krampf Zeit, egal ob sie den ganzen Abend im Bierzelt sitzen oder vor dem Fernseher oder sonst irgendwo. Und dann, wenn es um die Bibel geht, um eine Verheißung zu suchen, 8, 5 Minuten, habe nichts gefunden, mache ich wieder zu, weil ich muss das noch tun und jenes noch tun. Meine, jeder ist frei und jeder kann es machen, wie er es machen will. Aber so funktioniert es in der Regel eben nicht. Man muss sich schon auch ein bisschen dafür Zeit nehmen und damit arbeiten. Bibel lesen, gute Schriftstellen finden, anstreichen, weil dann tust du dich beim nächsten Mal schon leichter. Wenn du durchblätterst, dann siehst du, ah, da habe ich was angestrichen, was steht denn da? Ah ja, das ist ja eine tolle Verheißung, die nehme ich jetzt für mein Gebet als Grundlage. Noch besser ist natürlich, Verheißungen rauszuschreiben, auf Papier zu bringen, dass man es dann sich besser einprägt und merken kann, wenn man was rausschreibt, mit eigenen Händen und Stift niederschreibt, weil man sich einfach damit besser beschäftigt. Okay, wir Christen, da meine ich jetzt nicht bloß wir uns hier, sondern überhaupt die Christenheit, ist sehr stark von Sauerteig der Religion durchsäuert. Ich habe letztes Mal was gepredigt über diesen Nebel. Könnt ihr euch einmal anhören. Dieser religiöse Nebel, der den Geist in den Christen so narkotisiert, hat es da geheißen, oder einfach abstumpfen lässt. Und der muss weg. Dieser Sauerteig muss weg. Und dafür haben wir Möglichkeiten, indem dass wir die Wahrheiten der Schrift hören, glauben, bekennen, proklamieren. Vor allem die Wahrheit, dass das Blut Jesu uns von dem Zeug gereinigt hat. Das macht Sinn. Es gibt in der geistlichen Welt Freiheit. Und wenn dieser Nebel verschwindet, dann wird Freiheit kommen und Herrlichkeit Gottes freigesetzt. Und dann kann auch mehr Kraft fließen. Und wenn mehr Kraft fließt, können auch die Gebetserhörungen viel schneller und einfacher in deinem Leben sichtbar werden. Darum macht es wirklich Sinn, wenn man sich mit der Wahrheit beschäftigt und die Wahrheit proklamiert, damit der Sauerteig einfach verschwindet. Außerdem ist ja so, wenn du diese Verheißungen in der Bibel findest und für dich in Anspruch nimmst, dann erbaut dich das persönlich. Und es soll auch ermutigen, es soll deinen Glauben auf ein nächstes Level heben und dich auferbauen. Es soll nicht bloß eine Pflichtübung sein, ja, habe ich Gott sei Dank wieder 2 Kapitel gelesen, damit Gott zufrieden ist. Das stimmt überhaupt nicht. Gott ist nicht zufrieden, weil du jetzt 2 Kapitel Bibel gelesen hast. Er kennt ja seine Bibel, er ist also nicht interessiert daran, dass du die liest. Aber für dich ist es wichtig. Du musst den Glauben daran aufbauen. Du musst wissen, was geschrieben steht. Weil wenn Jesus nicht gewusst hätte, was tatsächlich geschrieben steht, hätte er dem Feind nicht sagen können, es steht aber geschrieben. Dann hätte er erst einmal überlegt, was der Teufel mir jetzt erzählt, ob das nicht stimmt. Nein, es stimmt eben nicht, weil der Teufel nichts Richtiges einfach sagen kann, weil er einfach ein Lügner von Anfang an ist. Also beschäftige dich mit der Bibel, mit dem Neuen Testament vor allen Dingen. Setz dich damit auseinander, mit solchen Lehren und Predigten, die ich auch deshalb ganz bewusst ins Internet, in YouTube und in die Homepage gestellt habe, damit dein Glaube auf die Wahrheit gegründet ist, aktiviert wird und damit der Heilige Geist auch aktiviert wird, den der Herr uns als Helfer, als Beistand, als Lehrer und Tröster gegeben hat. Okay, und wenn du anfängst, diese Verheißungen als geistliche Waffe einzusetzen, dann bist du praktisch eine geistliche Raketenabschussbasis. So könnte man es auch betiteln. Früher gab es halt bloß Schwerter, da gab es einfach keine andere Waffen. Heutzutage haben wir ja schon ganz was anderes in der natürlichen Welt und darum können wir auch diesen Vergleich ruhig nehmen. Heutzutage können wir sagen, wenn du das Wort Gottes aus deinem Mund sprichst, dann schießt du wieder eine Rakete ab. Dem Feind seine, seine Festung und seine Basis zu zerstören. Und es ist vor allem wichtig, wenn zweifelnde Gedanken in deinem Kopf rumschwirren, wenn du schlechte Gefühle hast, wenn du mit Umständen, die widrig sind, zu kämpfen hast, dann fang an, das Wort Gottes auszusprechen. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, es geht nicht immer gleich nach dem Gefühl. Das Gefühl folgt dann schon wieder nach. Aber du gehst in einen siegreichen geistlichen Kampf. Das ist auch nicht recht viel mehr Arbeit, als wie irgendwie vor Gott zu jammern und zu klagen, wie schlimm das ist. Das sind auch bloß Worte, aber das sind die Worte, die der Herr gar nicht so gern hört. Man kann schon mal seine Probleme kund werden lassen und die Sorgen auf ihn schmeißen, aber dann muss wieder umgeschaltet werden auf den Sender des Glaubens. Ein neues Programm aufgelegt werden und dann muss kommen, aber es steht geschrieben. Und ich, Herr, vertraue auf dich und auf das, was du zugesagt hast. Und dann hebt dich das auch wieder raus. Du wirst es erleben. Die Feinde, die dich bedrängt haben, die deinen Kopf in Verwirrung gebracht haben, die werden nach und nach dich wieder wegheben und du wirst wieder klar Schiff sein. Also nimm deine Bibel, wichtige Stellen markieren, durchlesen immer wieder, aber nicht bloß lesen, sondern auch sprechen. Da wirst du richtig aktiv. Und wenn du in der Bibel blätterst und ein wenig liest, einmal hier, einmal da, dann kann es nämlich passieren, dass dich plötzlich eine Schriftstelle ganz klar anspricht. Sagt, hey, das ist ja genau das für meine Situation, das brauche ich, das passt, das können bloß einmal ein Teil eines Verses sein, was im Zusammenhang ganz was anderes bedeutet. Aber es kann der Geist benutzen, dir Antwort auf deine Gebete oder auf deine Frage, auf dein Problem zu bringen oder einfach eine Verheißung, die du benutzen kannst, um siegreich zu sein. Gut, jetzt habe ich da mal einige Verse oder Sätze zusammengeschrieben, wie man solche Bekenntnisse machen kann. Die Wichtigkeit, hoffe ich, habt ihr jetzt einfach erkannt. Jetzt gebe ich ein Beispiel, aber die richtige Praxis, das liegt dann wieder alles in eurer Hand. Ich muss es für mich tun und ich habe erfahren, dass es sehr wertvoll und gut ist, wenn man das tut. Vor allen Dingen jetzt einmal die Ersten, da wo es darum geht, dass man bekennt, was welcher Stellung oder was man in Christus Jesus ist. Jetzt lese ich einmal die ersten paar Bekenntnisse vor. Vater, ich glaube deinen Worten und bekenne sie als die absolute Wahrheit. Ich glaube, dass du das wahre Opferlamm, Jesus, deinen Sohn, für mich geopfert hast. Durch sein Blutopfer habe ich die Erlösung, die Vergebung all meiner Vergehungen. Du hast mir große Gnade geschenkt. Durch den Glauben bin ich gerecht, heilig, tadellos und sündlos gemacht. Ich bin umsonst gerechtfertigt. Ich wurde reich beschenkt. Ich bin frei. Ich bin frei vom Gesetz der Gebote, der Sünde und des Todes. Frei von dessen Anklagen und Fluch. Ich bin wiedergeboren zu einer neuen Schöpfung. So ist jetzt einmal ein Anfang. Und jeder, denke ich, weiß, durch den Glauben ist er gerechtfertigt, ist er geheiligt, ist er tadellos gemacht durch das Blut Jesu, weil wir ja Jesu Gerechtigkeit angezogen haben, geschenkt bekommen haben. Also nicht unser Gutsein zählt, sondern die ist von Jesus. Und er war halt einfach sündlos, er war halt einfach gerecht, heilig und tadellos. Und durch den Glauben hatten wir das bekommen, geschenkt. Und er nahm stellvertretend für uns unsere Sündhaftigkeit und ging damit ans Kreuz. Das ist dieser Tausch und das ist das, was wir alle wissen. So, jetzt haben wir das Wissen, dass dies aber auch in deinem Leben Auswirkungen hat, dass das in deinem Leben sichtbar wird, dass das in deinem Leben auch von innen heraus was bewegt, ist es ganz wichtig, ich möchte sagen existenziell wichtig, dass dein Glaube auch aus deinem Mund hervorkommt, dass du das auch aussprichst. Wenn du weißt, ja, durch den Glauben bin ich gerecht, aber das nicht aussprichst, aktivierst du das nicht. Dann passiert in der geistlichen Welt nichts. Genauso, wenn dir jemand das Evangelium erzählt und Jesus und dass du glauben sollst und du drückst aber nicht dein Bekenntnis aus, wird es nicht wirksam. Wenn du eine super Maschine hast in deiner Küche von mir aus, die von alles von selber schon kocht, aber du schaltest das Ding nicht ein, dann kocht die nichts. Wenn du die super Verheißung hast, aber du aktivierst nicht die Worte, dann kommt die Verheißung für dich einfach nicht durch. Und wenn du die Verheißung hast, durch den Glauben gerecht, heilig, tadellos und sündlos gemacht zu sein, muss das auch ausgesprochen werden. Es muss bekannt werden. Und immer wieder, weil der Feind uns mit Pfeilen bombardiert, die was anderes sagen. Oder religiöse Leute, die dann dich wieder treffen beim Kaffeekränzchen und dir wieder sagen wollen, dass du ja doch bloß ein elender Sünder bist, weil du ja doch nicht perfekt bist. Und wir wissen, dass wir nicht perfekt sind im Natürlichen. Und das ist ja klar, weil wenn wir eh perfekt wären, bräuchten wir ja Jesus nicht. Weil wir aber nicht perfekt sind und auch nicht perfekt sein können, brauchen wir eben die Gnade und die kommt durch den Glauben an Jesus. Und der Glaube muss ausgedrückt werden in Worten. Jetzt mache ich noch mal ein bisschen weiter mit ein paar solchen Glaubensbekenntnissen als Beispiel. Ich bin mit Jesus gestorben und auch wieder auferstanden und habe ewiges Leben. Ich bin ein gesegnetes, geliebtes Kind Gottes. Ich bin versetzt aus Satans Machtbereich und in den Machtbereich des Reiches Gottes hineingeboren. Ich bin frei von Sünde, Verdammnis und Gericht. Ich bin angenommen und unendlich geliebt. Nichts steht mehr zwischen Gott und mir, weil ich durch Jesus mit Gott versöhnt wurde. Ich habe durch Jesus den Segen Gottes von Abraham geerbt. In ihm bin ich zur Fülle gelangt und gesegnet mit jeder geistlichen Segnung aus der Himmelswelt. In Christus bin ich ein Überwinder. Ich bin stark in seiner Kraft. Ich trage seine Rüstung und bin immer und überall beschützt. Ich bin ein Glaubender und alles, was ich bitte, empfange ich von Gott. Mein Glaube gefällt und ehrt Gott und er ist mir ein Belohner. Ich habe an keiner Gnadengabe Mangel. Mein Vater gibt mir jede Gnade im Übermaß, damit ich alle Zeit in allem Genüge habe. Jesus trug den Fluch der Armut, damit ich gesegnet sein kann. Mir wird es an nichts mangeln, weil Jesus mein guter Hirte ist. Jesus hat das Erlösungswerk vollbracht. Weil er auch meine Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen trug, bin ich auch davon erlöst. Durch seine Striemen wurde ich geheilt. Deshalb geschieht Heilung und Wiederherstellung an meinem Leib und an meiner Seele. Das ist jetzt eine ganze Liste, aber es sind alle Bekenntnisse auf biblischen Verheißungen gegründet. Zum Beispiel eben, ich bin versetzt aus dem Satans Machtbereich und hinein in den Machtbereich des Reiches Gottes hineingeboren. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn du in einem geistlichen Kampf steckst, dass du das aussprichst, dann sagst du klipp und klar, in welchem Herrschafts- und Machtbereich du stehst. Also unter der Herrschaft von Jesus und nicht mehr unter der Herrschaft Satans. Das ist ein Beispiel. Oder was nehmen wir noch? Dass Jesus den Fluch der Armut getragen hat. Den Fluch vom Gesetz und den Fluch der Armut aus dem Grund, damit wir gesegnet sein können, dass wir Abrahams Segen geerbt haben durch Jesus. Das sind alles solche Verheißungen, die wir im Glauben auch aussprechen sollen, damit dieses zweischneidige Schwert aus unserem Mund kommt und den Sieg hervorbringt. Wir bekennen, dass Jesus unsere Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen trug und dass er uns durch sein Opfer davon erlöst hat, ist auch ein wichtiger Teil. Vor allem, wenn du krank bist, dann schreit ja die Krankheit ganz laut und macht Schmerzen, macht Probleme, macht Ängste und was weiß ich was alles. Und dann ist es wichtig zu wissen, was tatsächlich die Wahrheit ist. Noch besser ist, wenn man es vorher schon immer bekennt. Immer wieder mal sage ich bekennt, weil du kannst nicht jeden Tag alles bekennen, sonst hast du sonst keine Zeit mehr. Aber das wurde dich der Heilige Geist inspiriert, sollst du auch dann aussprechen, damit die Krankheit sich erst einmal gar nicht erreicht. Es ist immer besser, wie heißt es immer, vorbeugen ist besser als heilen. Aber selbst wenn du krank bist, die höhere Wahrheit ist, und im Geist ist es vollbracht, Jesus trug deine Krankheiten bereits am Kreuz. Das ist einmal Fakt. Das kann niemand ändern. Das ist vollbracht. Es ist bereits so geschehen. Und durch deinen Glauben und dein Bekennen machst du sozusagen die geistliche Tür auf, dass diese Heilung auch von oben herab in deinen natürlichen Bereich überströmen kann. Also hinsitzen und warten, bis der Herr dich heilt, dieses Passive, habe ich nicht für Hoffnung. Es kann zwar mal passieren, dass eine Geistesgabe plötzlich zum Wirken kommt oder dass jemand anders ja für dich betet und deshalb du geheilt wirst, aber das weißt du ja nicht, ob irgendwo irgendjemand für dich jetzt betet oder Zeit hat oder das vielleicht gar nicht ernst nimmt, wenn du ihm gesagt hast, du brauchst das Gebet, das kann ja passieren. Also es ist immer besser, selber schauen, was die Wahrheit ist, was du glaubst und was du dann auch sprichst. Weil Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu dir. Ich habe da gerade mal ein Bekenntnis drin gehabt, dass wir bekennen sollen, dass wir unendlich geliebt sind. Und das darfst du nicht vergessen. Das ist eigentlich die Basis des Ganzen, dass er dich unendlich liebt. Also Gott ist ein Papa und er sitzt nicht im Himmel und schaut, aha, wieder ein Fehler gemacht, aha, wieder gesündigt, schon wieder, jetzt wird die Liste aber schön lang, jetzt muss ich ihn mal wieder strafen, schicke ich einmal eine Krankheit vorbei zur Zucht oder so. Nein, das ist ein religiöser Schmarrn. Also nicht jetzt zu sagen, der Hans hat aber so gesagt, ich sage es ganz deutlich, das ist die Wahrheit nicht, das ist die Lüge. Das ist das, die religiöse Lüge, das sagt uns der religiöse Nebel. Die Wahrheit ist, es ist vollbracht. Und nicht nur das Sündenwerk hat er weggetan und die Sünde Adams, sondern auch eben den Fluch des Gesetzes und die Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen. Das ist die absolute Wahrheit, das ist die höhere, die himmlische Wahrheit. Und die Armut hat er getragen, damit wir nicht Mangel haben und nicht am Hungertuch nagen müssen und so weiter. Und dieses Glauben und dieses Bekennen setzt einfach auch deinen inneren Menschen, den Geist, frei. Im Geist, habe ich am Anfang gesagt, ist die Tür. Die muss offen werden. Wir müssen im Geist wieder viel mehr wach werden, erweckt werden, damit die Segnungen fließen können. Ich glaube, der Joseph Prince war so mal mit einem Bild von goldenen Röhren, das er gehabt hat, durch die goldenen Röhren. Sind die Segnungen vom Himmel herabgeflossen zu den Menschen und die waren manchmal verstopft und dann konnten die Segnungen nicht fließen. Und wenn wir aber anfangen, wieder uns im Glauben und im Bekennen auf die Verheißungen stellen und aussprechen, dann wird diese Röhre wieder durchgestriegelt und geputzt, damit es wieder fließen kann. Also fang an zu glauben, fang an zu sprechen. Lass dich nicht mundtot machen vom Feind, sonst bist du tatsächlich am Abstellgleis. Dann hast du nach und nach einfach Probleme. Und dann kommt die große Frage, ja, warum lässt Gott denn das zu? Warum lässt Gott das zu? Die Frage ist, warum lassen die Christen zu, dass sie nichts, das nicht anwenden, was sie haben? Dass sie nichts reden, dass sie die Verheißungen nicht in ihren Mund nehmen, dass sie das Schwert nicht in ihren Mund nehmen. Warum tun die Christen das nicht? Das ist eigentlich die Gretchenfrage. Also man soll nicht da den schwarzen Peter hin und her schieben. Es gibt Dinge, die der Herr in seinem Wort gesagt hat, die wir zu tun haben, damit es funktioniert. Und es gibt Dinge, die er tut. Und das muss man eben verstehen und lernen und praktizieren. Und wenn du den Glauben praktizierst und sprichst, und dann erreichst du Gottes Herz und Gott setzt alle Hebel in Bewegung, um die Verheißungen, die da im Wort stehen, die du glaubst, die du sprichst, auch in deinem Leben in Existenz zu bringen. Okay, da höre ich jetzt auf. Es war ja schon wieder, die Zeit läuft immer so schnell, das ist unwahrscheinlich. Aber jetzt machen wir noch einen Lobpreis. Weil Lobpreis ist auch gleich mal wieder Glaubensbekenntnis. Gott ist unser Gott, unser Herr. Und er möchte, dass die Menschen gesegnet sind. Also Gott ist nicht der, der Schuld hat am Hochwasser, an Waldbränden und an sonstigen Dingen. Das sind die Folgen von der Trennung von Gott, vom Sündenfall her. Wenn wir aber den Himmel wieder aufmachen durch unsere Glaubensworte, dann fließt der Segen wieder, dann werden diese schlimmen Situationen nicht so einfach wieder passieren. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du das Wort bist, dass das Wort lebendig ist, wirksam ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes aus unserem Mund, das Wort Gottes aus deinem Mund, das Wort Gottes ist einfach geistlich, es ist lebendig, es ist wirksam. Danke, Herr. Dein Wort gibt uns auch Weisung. Dein Wort ist wie ein Licht, damit wir auf unserem Lebensweg ein Licht haben und nicht in die Irre gehen. Danke, Herr. Halleluja. Es ist der Geist in uns. Eine neue Schöpfung in uns. Wir preisen dich, Herr, dass du uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hast, dass du das Licht in uns eingeschaltet hast. Halleluja. Das muss freigesetzt werden. Noch mehr, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du den Geist in uns neu belebst, freisetzt, wachrüttelst, aufwächst und Freiraum schaffst. Herr, Ehre sei dir. Danke, Jesus. Und wenn die Verheißungen in uns Wurzeln schlagen, wenn sie in uns lebendig werden, dann kommt Freude dazu, dann kommt Freude hervor. Große Freude. Auch wenn die Verheißung noch nicht einmal sichtbar ist. Aber die Freude fängt schon an, in deinem Innersten zu wirken. Halleluja. So haben wir jetzt dieses Lied, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden. Es ist eine Verheißung, die uns der Herr selber gegeben hat. Die können wir genau jetzt gemeinsam singen und bekennen und proklamieren. Himmlischer Papa, du bist so gut zu uns. Du bist so gnädig, du hast alles für uns getan. Du hast dein Liebstes für uns geopfert. Danke, himmlischer Papa, du hast uns gerecht gemacht, geheiligt, tadellos hast du uns hingestellt. Halleluja, danke, Herr. Wir schauen auf das, was die Verheißung sagt, was die Schrift sagt. Wir schauen nicht auf das, was die Welt sagt, was vor Augen ist, was negativ ist. Wir schauen auf das, was du gesagt hast. Denn du stehst dahinter. Du stehst hinter deinem Wort. Du bist all unserer Not begegnet und du wirst immer wieder all unserer Not auch begegnen. Weil deine Gnade und dein Reichtum in Herrlichkeit uns geschenkt ist. Preise dich, Jesus, du füllst allen Mangel auf. Gerade jetzt, und ich setze es jetzt frei. Mangel wird aufgefüllt nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Jedem Einzelnen von uns. Wo Mangel ist, wird aufgefüllt. Wird die Herrlichkeit Gottes freigesetzt, wird der Himmel geöffnet, die Schleusen des Himmels freigemacht. Die Gnade fließt, weil durch Jesus ist Gnade geworden. Gnade geworden für jeden Glaubenden. Für jeden Glaubenden. Jeder Mangel wird aufgefüllt aus dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Aus der Fülle des Christus. Die Schrift sagt, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Greif zu. Greif hinein in den Topf seiner Fülle. Greif hinein, im Glauben greif zu. Im Glauben kannst du zugreifen. Danke, Jesus, für die Fülle. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du alles für mich getan hast. Danke, Jesus, dass die ganze Fülle für mich bereit liegt. Sprich das einfach so aus. Sprich das aus im Glauben. Der Glaube ist es, der zugreift. Halleluja. Sind nicht deine natürlichen Hände, die reingreifen in diesen Topf seiner Fülle, sondern es ist dein Glaube. Sind deine glaubenden Worte, die zugreifen. Jesus, wir preisen dich, wir ehren dich, wir lieben dich, Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Weil du uns schon geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Du hast uns zuerst geliebt, Jesus. Du hast uns begnadigt. Du hast uns ein wunderbares Evangelium zur Verfügung gestellt. Du hast uns Menschen gesandt, die haben uns das Evangelium verkündet. Du hast uns die Bibel geschenkt, dass wir es lesen können. Durch den Glauben hast du uns umsonst gerechtfertigt. Nicht aus Werken des Gesetzes und Gebote halten und gute Taten zu tun, sondern einfach aus Glauben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Es ist großartig, Herr. Es ist großartig. Wir vertrauen dir, Jesus. Wir haben dir unser Leben anvertraut und wir vertrauen dir immer mehr und immer weiter. Was du angefangen hast, das gute Werk, was du angefangen in uns hast, das wirst du auch vollenden. Das gute Werk, das du angefangen hast, wirst du vollenden. Du hast den Glauben in uns angefangen und du wirst ihn vollenden. Vertrauen wir dir, Herr. Wir vertrauen dir, Herr. Wir vertrauen dir, Jesus. Wir vertrauen dir, himmlischer Vater. Wir vertrauen dir, Heiliger Geist, dass du in uns dein Werk tust, dass du uns leitest, dass du uns Licht gibst auf unseren Weg. Dass du uns die Wege so bahnst, dass wir durchkommen durch die Wirren dieser Zeit, in dieser irdischen Zeit. Wir preisen dich, Herr. Du führst uns auf gute Auen, auf grüne Auen, zu stillen Wassern, als unser Hirte. So wie die Verheißung das sagt, so nehmen wir das an. Und wir danken dir, Herr, dass du das auch so tust. Ehre sei dir dafür. Danke, Jesus. Lasst euch jetzt einfach noch vom Heiligen Geist erfüllen, dass das dein Herz überfließt. Dann setzen wir es jetzt frei im Namen Jesu. Setzen wir die Salbung frei auf jeden Einzelnen, die Kraft aus der Höhe, die uns geschenkt ist, zur Erfrischung, zur Erquickung, zur Belebung im Geist, zur Belebung des Glaubens, zur Offenbarung der Wahrheiten, der Schriften, der Verheißungen, Offenbarung der Liebe Gottes. Gerade jetzt, das ist jetzt der Schwerpunkt, glaube ich, dass die Liebe Gottes sich offenbart in jedem Herzen, dass ihr alle viel mehr noch die Wahrheit erkennt, wie sehr Gott, der Vater und Jesus euch liebt, wie grenzenlos er liebt. Denn auf dieser Basis kann der Glaube wachsen. Auf dieser Basis wächst der Glaube, diese grenzenlose Liebe. Du kannst ihm immer mehr vertrauen, weil du weißt, wie sehr er dich liebt. Und es wird jetzt geoffenbart in euren Herzen, die Liebe des Vaters, die grenzenlose, unendliche Liebe Gottes. Halleluja, danke Jesus, dass du dem Vater offenbar gemacht hast, dass du seine Liebe offenbar gemacht hast. Jetzt fließt sie, jetzt fließt die Liebessalbung des Vaters. Er sagt, du bist mein Kind, du bist mein geliebtes Kind. So wie er zu Jesus sagte, du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und er hat Wohlgefallen an dir gefunden. Er liebt dich. Er liebt dich. Das Sündenproblem hat er beseitigt. Er hat ein Lamm geopfert. Seinen eigenen Sohn als Schuldopfer, als Sündopfer, als Opferlamm gegeben. Dein Sündenproblem ist beseitigt. Deshalb kannst du geliebt sein, deshalb kannst du die Segnungen empfangen, deshalb kannst du annehmen, deshalb bist du angenommen. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Du bist im neuen Bund, im Liebesbund, im Gnadenbund. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Es ist deshalb keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, weil sie geliebt sind. Da gibt es keine Verdammnis mehr. Du bist geliebt. Da gibt es keine Anklage mehr, keine Schrift, die irgendwo steht, du hast gesündigt, du bist der und der, du bist befreit. Und diese Wahrheit verändert dich von innen heraus. Du wirst von innen heraus verändert. Du wirst eine Liebesperson, ein Liebesmensch, ein Kind Gottes, das immer mehr wie unser himmlischer Papa wird, genauso liebend. Das ist das Ding des neuen Bundes. Ich werde mein Gesetz in eure Herzen geben. Und das Gesetz ist nicht das Gesetz Mose, sondern das Gesetz der Liebe. Ein Kind Gottes wird immer mehr lieben, wenn sie diese Wahrheiten erkennt. Da braucht es nicht mehr ein Gebot, du sollst lieben, weil du liebst, weil du die Liebe Gottes in deinem Herzen trägst. Das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuem Bund. Und jetzt noch einmal, eine ganz neue Salbung der Liebe Gottes in jedes einzelne Herz. Die Liebe Gottes, die überwindet alles. Die Liebe Gottes, sie erträgt alles. Die Liebe Gottes, die schlägt nicht zurück. Die Liebe Gottes, sie vergibt. Die Liebe Gottes, sie sucht nicht das Ihre, die Liebe Gottes sucht es den Nächsten. Diese Liebe wird freigesetzt. Die göttliche Liebe. Die Liebe des neuen Bundes. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke, Jesus. Der Egoismus wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Der Egoismus ist nämlich der dir nur Schaden bringt. Und danke, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt hineinschreibst in die Herzen. Dass du schreibst auf fleischene Herzen. Dass du hineinschreibst, ich liebe dich. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Hineingeschrieben, hineingefräst, hineingebrannt in jedes Herz. Geliebt und angenommen. Du hast Freimütigkeit, zum Thron der Gnade zu kommen. Offenbare ihn den Vater, Herr. Offenbare noch mehr den Vater, Heiliger Geist. Offenbare den Vater. Lösche das falsche Gottesbild einfach aus. Bring es unter das Blut Jesu, das falsche Gottesbild, die Enttäuschungen, die Niederlagen, die Irrtümer, alles unter dieses Blut Jesu Christi, zur Reinigung, zur Heiligung, zur Beseitigung von ganzem Schrott. Empfangt Gottes Liebe, empfangt Gottes Liebe und Gnade, in dem Namen Jesu. Empfangt es. Empfangt es heute Nacht im Schlaf. Empfangt. Empfangt es im Schlaf. Die Liebe Gottes in dem Namen Jesu. Amen.